herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Christoph Kunz. Er ist Global Head of Vocational Education and Training bei Siemens Energy. Christoph startete von der Schule weg als Realschüler, hat eine Ausbildung zum Industrieelektroniker gemacht und hat dann ohne Abitur studiert. Christoph ist ein Certified IT Business Manager mit Personalmanagement, hat Business Administration an der Steinbeis Hochschule studiert, ein General Management Diplom von der St. Gallen Business School, Resilienz für Führungskräfte an der Human Balance Training Academy gelernt, an der Wharton School Professional Strategic Management gelernt, Leadership Communication an der Harvard University gelernt, Digital Leadership an der Boston University und ist mittlerweile über 20 Jahre bei Siemens. Und seit Januar 2020 verantwortet er den Bereich Vocational Education and Training bei Siemens Energy. Er ist dort unter anderem für das neue Edu for Energy Programm zuständig. Christoph hat ein kleines Geheimnis, oder sollen wir sagen, ein großes Geheimnis. Christoph hat vor vielen Jahren zusammen mit Dirk Nowitzki in der Bayern-Auswahl Basketball gespielt. Herzlich willkommen, lieber Christoph.
Hallo zusammen und ja, vielen Dank für die Möglichkeit, heute bei Ihnen dabei sein zu dürfen.
Also Christoph, zusammen mit Dirk Nowitzki Basketball spielen, das ist schon mal beeindruckend. Basketball hat eine sehr lange Geschichte, wurde von einem kanadischen Arzt und Pädagogen in 1891 in Massachusetts erfunden. Der Erfinder war auf der Suche nach einem Winterballsportart, die weniger Verletzungsgefahren als andere Ballsportarten darstellt. Alleine der Ball hat im Laufe der Jahre einige Innovationen erlebt. Aber Basketball ist eher bekannt dafür, dass man strategisch dribbelt bis zum Korb. Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, wie viel strategisches Dribbeln brauchen wir in der digitalen Transformation?
Das ist eine super Frage. Also ich glaube, die digitale Transformation bringt enorm viel strategisches Dribbeln mit sich. Und manchmal dribbelt man auf der Stelle, manchmal dribbelt man 2-3 Schritte wieder zurück, um 4 Schritte vorwärts zu kommen. Also kurz beantwortet, ich glaube, die digitale Transformation erfordert ganz, ganz viel Dribbeln heutzutage.
Und offensichtlich, dass man am Ball bleibt, Christoph, oder?
Das ist natürlich auch die schöne Analogie zum Basketball. Man muss immer am Ball bleiben, ne? In Bewegung bleiben und vor allem die Sensoren nach außen aktiv halten, um immer zu gucken, was passiert in seinem Ökosystem, was verändert sich bei Partnern, wie verändern sich die Zielgruppen, die Stakeholder. Und ich glaube, Kernkompetenz in der digitalen Transformation ist mit Sicherheit, das Ökosystem zu verstehen und gekonnt im Ökosystem zu agieren.
Bis auf Schreiben wir vom Basketball zu Nelson Mandela. Das war ein Übergang. Er sagte, Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt zu verändern. Ein Zitat, das du sehr gern magst, haben wir recherchiert. Und in deinem Lebenslauf sieht man, dass Bildung eine sehr wichtige Rolle bei dir selber gespielt hat. Und jetzt verantwortest du beruflich diesen Vocational-Bereich bei Siemens Energy. Was ist deiner Meinung nach heutzutage der größte Motivator für die Menschen, tatsächlich zu lernen?
Na, ich sag mal, generell leben wir in einer Arbeitswelt, die sich enorm schnell verändert. Und da ist kein statisches Wissen mehr notwendig. Man muss sehr schnell auf dynamische Entwicklungen reagieren. Wir merken alle, Corporate Learning verändert sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ich sage sogar radikal. Dinge, wo wir vor vielen Jahren geplant haben, dass man mal auf eine Schulung geht, dann hat man 3-4 Monate gewartet, bis die Schulung stattfindet. Die Zeit ist heute nicht mehr da. Das heißt, ich habe heute ein Problem. Das kam ad hoc und ich muss es am besten heute nur lösen und ich muss die Kompetenz haben, mir schnell Wissen anzueignen und durch den Transfer von Wissen dann entsprechend auch Kompetenzen aufzubauen. Und das ist natürlich ein schönes Beispiel, denke ich, wie man sieht, dass Bildung immer wichtiger wird heutzutage. Und deshalb sehe ich es bei mir auch ein bisschen als Vorbildrolle in meiner Organisation, in meinem Team. Deshalb arbeite ich selber sehr stark an der eigenen Bildung, um eben auch die Herausforderungen der digitalen Transformation mit meiner Organisation erfolgreich bewerkstelligen zu können. Und ich finde es natürlich schön, dadurch, dass ich Bildung auch verantworten darf, dass das Ganze mehr an Bedeutung gewinnt heutzutage und ist eine große Herausforderung, weil die Ausbildungspläne ändern sich natürlich auch, die Inhalte, die Anforderungen an Bildung beziehungsweise an die Kompetenzmodelle. Und ja, es ist, denke ich, ein schönes Beispiel, welche Bedeutung Bildung hat, um heute im digitalen Dschungel erfolgreich zu sein.
Wir werden gleich noch sehr intensiv nochmal in den Bereich Weiterbildung einsteigen, auch bei euch mal die Initiativen angucken. Aber vorher mal vielleicht einen Schritt zurück. Siemens Energy, das ganze Thema Energie als solches, Nachhaltigkeit, dezentrale Energieversorgung, regenerative Energien, unglaublich viele große Schlagwörter, mit denen wir uns heute befassen, mit denen ihr euch befasst. Vielleicht gibst du uns mal ein paar Hintergrundinformationen zu Siemens Energy, was so eure Herausforderungen gerade sind, was so eure Kernaktivitäten sind. Ich glaube, das wäre ganz spannend.
Ja, sehr gerne. Also die Siemens Energy, ich sage immer, ein junges Unternehmen mit einer sehr langen Geschichte. Die Siemens Energy entstand im Jahr 2020, getrieben durch einen Carve-out von der Siemens AG. Also wir waren alle ein Teil der Siemens AG. Die Siemens AG hat dann das Energiegeschäft verselbstständigt. Das ist einer der größten Carve-outs gewesen in der Geschichte der Siemens AG. Und so entstand im Januar 2020 ein komplett eigenständiges Unternehmen, was sich auf die Fahnen geschrieben hat, wie Energized Society. Das heißt, unser Kernportfolio geht von konservativer, klassischer Energieerzeugung hin zur Energieübertragung, Energiespeicherung, natürlich das ganze Thema New Energy Business, wo wir bei den Themen wie Wasserstoff, Power to X. Das heißt, wir haben das Glück, ein Portfolio zu haben, wo die komplette Energiewende mit unterstützt. Auch mit Siemens Gamesa das Thema erneuerbare Energie über Windturbinen zum Beispiel. Ja, und mit diesem Portfolio agieren wir momentan an einem sehr herausfordernden Markt. Das Schöne ist, der Energiemarkt wächst. Das heißt, wir haben keinen Verdrängungsmarkt. Es ist ein Wachstumsmarkt. Dadurch, dass die Menschheit immer mehr Energie verbraucht und verbrauchen wird in den nächsten Jahren, ist es natürlich ein Potenzial, wo wir uns als Unternehmen sehr stark positionieren wollen und ich bin überzeugt, auch werden. Mhm. Und ja, unsere Mission und Aufgabe ist, die Energiewende mitzugestalten.
Was bedeutet das jetzt wirklich auch für eure Führungskräfte und für eure Belegschaft als Ganzes? Hat sich da in den letzten Jahren auch kompetenztechnisch einiges verändert?
Also was ich wahrnehme, wir sprechen im Unternehmen sehr viel vom Leadership. Die Jahre zuvor war Management ein starker Fokus. Ich spüre, dass wir einen Wandel betreiben, weg von Management, von Command Control hin zu Leadership. Ja. Also von einer Aufgabenorientierung weg hin zu einer Menschenorientierung. Und das finde ich einen sehr schönen Weg, weil wir brauchen Motivation, wir brauchen Spirit, wir brauchen Leidenschaft im Unternehmen. Die Herausforderungen sind sehr, sehr groß. Und natürlich auch eine hohe Volatilität. Also wir erleben VUCA heutzutage, die volatile Umwelt, das Ungewisse, das Komplexe, das Ambige, das Mehrdeutige, tagtäglich. Wir haben es alle erlebt mit Corona, mit Ukraine-Krieg und so weiter. Planbare Dinge sind ganz, ganz schwer. Agilität bestimmt eigentlich unseren Alltag. Ja, und von daher ist natürlich das Leadership zu leben, die Menschen mitzunehmen, gerade in der Welt, wo wir heute aktiv sind, ganz essentiell. Und das merken wir schon, dass dies immer mehr eine Kernkompetenz wird und ja auch ein Kulturelement, sage ich mal, im Unternehmen werden muss, weil es einfach auch Kultur und Mindset prägt. Und in der Welt, wo wir heute sind, brauchen wir Menschen, die motiviert sind, die mitdenken, die Fehler machen dürfen, um auch aus Fehlern zu lernen. Und ich sag mal so, diese große Schale drüber ist für mich einfach eine gelebte Leadership-Kultur.
Christoph Wessel, du hast mal eine super Vorlage geliefert mit dem Thema Mindset. Ich möchte mal einen ganz weisen Mann zitieren. Der hatte mal gesagt, der Mindset-Shift vom Industrial Age Mindset hin zum Digital Age Mindset ist einer der größten und wichtigsten Erfolgsfaktoren. Was du selber, Christoph, der das gesagt hat. Genau. Was macht für dich den Unterschied zwischen Industrial Age Mindset und Digital Age Mindset? Und was ist für dich besonders wichtig daran für den Erfolg?
Ich sag mal, wir haben vor 30 Jahren, war geprägt vom Industrial Age Mindset, da war die Umwelt und die Wirtschaft eine komplett andere wie heute. Und da waren die Dinge mit Sicherheit richtig, wie wir es getan haben. Und wenn man sich jetzt mal die digitalen Giganten, die digitalen Master anschaut, wenn ich sie so nennen darf, die Amazons, die Teslas, die Googles, wie sie alle heißen, was macht die wirklich erfolgreich? Und das ist nicht unbedingt die Technologie, weil die Technologie haben wir alle. Der Erfolg von den Unternehmen ist, dass sie ja eine tolle Kultur leben und ein gutes Mindset leben. Und wenn man sich dann mal wirklich guckt, was hebt sich wirklich voneinander ab, dann ist für mich eigentlich schon das Thema Mindset ein ganz essentielles. Wir müssen alle lernen, mehr raus aus einer Komfortzone zu gehen. Man fühlt sich in der Komfortzone sehr wohl. Das ist vertraute Tätigkeiten, wenig Fehler. Außerhalb weht oft ein rauerer Wind. Ne? Es ist ungewiss. Wir müssen lernen, mit ungewissen Situationen umzugehen. Und für mich ist das Mindset die innere Haltung zu Themen. Und ich muss offen sein dafür. Ich sag mal, Mindset muss offen sein, um eben die Dinge wahrzunehmen, wo um mich herum passieren, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Das heißt, die Führung verändert sich von innen nach außen zu outside in. Und ich glaube, das ist ein ganz essentieller Punkt. Früher haben wir gemeint zu wissen, was die Kunden brauchen. Wir haben in klassischen Strukturen, hierarchischen Strukturen unsere Organisation vorangetrieben, Services und Produkte entwickelt. Und heutzutage gilt es, das Ökosystem zu orchestrieren, mehr zu verstehen, um was es unseren Kunden, Partnern geht, um da eben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also weg von Massenproduktion hin zur Individualisierung, zu schnellen, also faster and cheaper, sage ich mal, schneller und günstiger und individueller. Und dafür muss ich offenes Mindset haben, verstehen, was um mich herum passiert, von anderen lernen und eben die richtigen Entscheidungen treffen zu können, um Kunden und Markt bedienen zu können.
Christoph, lass uns da mal ein bisschen noch mal tiefer reinbohren. Ich unterschreibe all das, was du sagst, zu 100%. Sehe aber auch, dass mit dem Begriff des Mindsets heutzutage auch sehr viel, ich sage mal, Schindluder getrieben wird. Ja, also teilweise macht man sich's, finde ich, da auch sehr einfach, sagt, ja, wir brauchen ein neues Mindset. Und dann merkst du, man schreibt das da irgendwie hin, aber es passiert nicht so viel, weil eben die Strukturen und auch die Verhaltensweisen immer noch irgendwie sehr ähnlich sind und das Big Picture nicht sich verändert hat. Und du hast auch sehr schön gerade gesagt, Mindset ist vor allen Dingen Haltung. Und eine Haltung, die verändert man ja nicht so von heute auf morgen, sondern braucht es ja wirklich fast schon einen Geisteswandel, ja, wie wir denken, wie wir ticken. Wie geht ihr dabei vor? Was ist auch deine Auffassung, was man da tun kann und muss, um da wirklich substanziell was zu erreichen und nicht nur sozusagen versucht, so ein billiges Silicon Valley-Imitat dahin zu kriegen, indem man, weiß ich nicht, auch irgendwie coole, bunte Büros hat und Sneakers trägt und dann irgendwie dreimal am Tag Disruptive sagt. Mal ein bisschen überspitzt gesagt.
Ja, nee, ist eine super Frage und es ist wirklich, denke ich, eine ganz, ganz große Herausforderung heutzutage. Ich kann jetzt nur mal für meine Organisation sprechen. Ja. Wenn wir mit das Thema Mindset auf den Tisch legen, dann empfinden das schon mal viele einfach mal als Buzzword. Ne? Das ist so das nächste Thema, wo man durchs Dorf treibt, wie Industrie 4.0, Digitalisierung und jetzt ist halt Mindset das große Thema. Und wie gehen wir damit um? Ich stelle meinen Teams die Fragen, was ist Mindset? Wir sprechen über den Begriff, um ein klares und eindeutiges Verständnis und ein einheitliches Verständnis über Mindset zu haben. Die innere Haltung zu bestimmten Themen. Die innere Haltung ist geprägt durch Erfahrungen, durch Grundsatzeinstellungen, durch Werte. Und ja, wie ihr sagt, man kann es nicht einen Schalter umklicken und man hat ein anderes Mindset. Man macht die Dinge, die geprägt sind seit Jahren. Und jetzt kommt jemand und sagt, Leute, wir brauchen ein anderes Mindset. Das heißt, wir versuchen den Begriff zu schärfen, um ein klares Verständnis zu haben. Und dann fangen wir an, ja, die Kompetenzen aufzubauen, diese Skills aufzubauen, die ich brauche, um ein Mindset-Switch zu haben hin zu einem Digital Age Mindset. Und das beginnt zum Beispiel schon mal mit dem strategischen Fokus. Wir müssen lernen, Leading Beyond the Edges, führen außerhalb der Grenzen, nicht führen innerhalb der Organisation, wie wir es klassisch kennen, in hierarchischen Strukturen, funktionale Organisationsstrukturen, sondern wirklich das Ökosystem kennenlernen, über Ländergrenzen, über Einheiten, über andere Branchen, über andere Unternehmen hinweg führen. Das ist für mich so das Verständnis des Ökosystems, sich zu öffnen, um wirklich die Informationen zu holen, die ich brauche, um dann innen richtige Entscheidungen zu treffen. Ich muss, das Ganze basiert auf Deep Trust, also tiefe Vertrauensebenen aufzubauen. Deshalb ist das Thema Leadership für mich viel, viel wichtiger wie Management, weil Leadership zielt auf die Menschen ab, auf die Menschenorientierung. Und ich werde im Digital Age Mindset nur erfolgreich sein, wenn ich Deep Trust, tiefe Vertrauensbeziehungen aufbaue zu Kolleginnen, zu Kollegen, zu Mitarbeitern. Mhm. Ich brauche die Skills, virtuelle Teams zu führen. Also nicht nur die klassischen Teams, wie wir es kennen, wir sitzen alle an einem Standort und sind in einer Organisationseinheit. Wir sprechen von Matrix-Organisationen, wir sprechen von Allianzen, wir sprechen von virtuellen Teams, verschiedene Locations. Und damit das Ganze funktioniert, brauchen wir die Skills, um solche Teams führen zu können. Ein vierter Punkt, der für mich auch sehr wichtig ist, ist das Thema Collaboration, Co-Creation. Ich muss auch lernen, meine Wertschöpfungskette mal zu hinterfragen, auch wenn es weh tut. Was macht mich denn wirklich einmalig? Wo sind meine Alleinstellungsmerkmale? Wo kann ich meine Wertschöpfungskette auch öffnen, weil vielleicht andere das besser können? Wo ich vielleicht dann Freiräume, Ressourcen gewinne, um wieder mehr in Alleinstellungsmerkmale rein zu bezahlen? Und das sind alles Dinge, wo die digitalen Giganten sehr, sehr gut machen und Plattformstrategien implementieren, Geschäftsmodelle hinterfragen. Aber das alles kann ich nur tun, wenn ich vom Mindset so unterwegs bin und wirklich knallhart mich selber challenge. Ich sage immer, lieber hinterfragen wir uns selber, als dass Dritte uns hinterfragen. Und meine Steve Jobs, auch ein ganz schönes Zitat, der auch mal gesagt hat, lieber kannibalisieren wir uns selber und challengen uns jeden Tag selber, bevor es ein Dritter tut, weil dann erlebe ich Disruption. Ja. Und das ist für mich alles Mindset, dass ich sage, okay, wir haben diese Fehlerkultur, wir challengen uns, wir hinterfragen unsere Entscheidungen, wir sind offen, wir können von jedem Partner, von jedem Lieferanten, von jedem Player im Ökosystem lernen. Und das ist für mich der letzte Punkt. Dynamically Learning, also immer am Ball bleiben, Kompetenzen aufbauen, dynamisches Lernen in der Organisation. Und das Ganze zahlt für mich in den Mindset-Switch ein. Und das ist ein Prozess. Manche sind da von Haus aus mutiger. Das erfordert auch Mut, so einen Weg zu gehen. Und das nochmal die Brücke zu uns in die Ausbildung rein. Bei uns hat sich unser Umfeld brutal verändert. Also jetzt spreche ich gar nicht von Kompetenzmodellen oder von Anforderungen. Wenn ich nur mal die jungen Menschen nehme, für die wir ausbilden, wir sprechen von der Generation Z, die haben sich brutal verändert. Jetzt kann ich hergehen und sagen, ich bilde so aus wie die letzten 30 Jahre, weil das hat ja immer funktioniert. Also muss es da auch funktionieren. Das wäre jetzt Industrial Age Mindset. Oder ich gehe her und sage, okay, ich schaue ins Ökosystem. Ich versuche, meinen Kunden, die jungen Menschen, zu verstehen, was ist denen wichtig, auf was legen die Wert, ob ich das dann gut oder schlecht finde, das ist eine persönliche Meinung von mir. Und ich fange an, Strukturen, Prozesse so anzupassen, dass ich attraktiv wäre als Ausbilder für die jungen Menschen. Und das ist für mich auch ein Beispiel von offenem Mindset, von Digital Age Mindset. Ich verstehe die Kunden, ich verstehe die Partner, in dem Fall die jungen Menschen, und fange an, mich so auszurichten, dass ich attraktiv bin für die jungen Menschen. Dass die einfach, ich sage mal salopp, Bock drauf haben, bei Siemens Energy eine Ausbildung oder ein duales Studium zu machen.
Christoph, was ist attraktiv für die jungen Menschen?
Ja, wenn man sich die Generation Z anguckt, wir haben uns jetzt über ein Jahr sehr, sehr intensiv mit den jungen Menschen beschäftigt und wir merken, aus der Wissenschaft raus, ne? Und das muss man sich auch eingestehen. Wir haben 2000 junge Menschen in der Ausbildung. Das heißt, wir haben die Zielgruppe bei uns. Das heißt, ich muss auch lernen, die jungen Menschen zu fragen, die Schwarmintelligenz zu nutzen. Wenn man dann natürlich auch mit der Wissenschaft spricht und die jungen Menschen über die Generationen hinweg vergleicht, merken wir schon einen massiven Wandel. Karriere, Ausland, Mobilität und monetäre Dinge, die bei der Generation Y, den jungen Menschen, die vor 2000 geboren sind, wichtige Werte und Elemente waren, so merken wir bei den jungen Menschen der Generation Z, also die zwischen 2000 und 2010 geboren sind, ist alles nicht mehr wichtig. Also das Thema Reisebereitschaft. Wenn wir als großer globaler Player den jungen Leuten anbieten, ins Ausland zu gehen, dann ist es vielleicht sogar ein Grund, nicht zu uns zu kommen, ne? Oder monetäre Dinge. Viele sind unterwegs und sagen, wir müssen viel mehr monetäre Anreize schaffen. Geld und monetäre Dinge ist nicht unter den Top 4 Dingen der jungen Menschen. Den jungen Menschen ist heutzutage wichtig, was Sinnstiftendes zum tun, was Sinnvolles zu tun, ernst genommen zu werden, auf Augenhöhe zu agieren im Unternehmen. Also auch hier wieder diese klassischen hierarchischen Strukturen ist eigentlich in der Regel was, wo die jungen Menschen eher abschreckt. Sie arbeiten und lernen viel lieber auf Augenhöhe. Genauso das Thema Arbeitszeit und Arbeitsort. Flexibilität stellt natürlich bei uns Werke vor großen Herausforderungen. Aber das sind alles Dinge, wo die jungen Menschen heute inspiriert, motiviert und oft Entscheidungsmerkmale sind, warum und beziehungsweise warum sie sich nicht für ein Unternehmen entscheiden. Und da müssen wir uns darauf einstellen, da müssen wir reagieren. Und ich spreche jetzt auch immer von dem Mainstream, ne? Die Generation Z als Mainstream. Es gibt natürlich immer Nischen, wenn jemand sagt, nee, das stimmt nicht. Es gibt sicher junge Menschen, die auch monetäre Anreize attraktiv finden. Ja, die gibt's auch. Aber wenn man die Generation Z, ich kann es jetzt nur mal im Mainstream beschreiben, dann sind das in der Masse die Entwicklungen und die Werte, wo wir aus Studien und aus wissenschaftlichen Begleitungen von Generationenforschern wahrnehmen.
Christoph, ich habe da einen Gedanken im Kopf, den ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar, alles, was du sagst, unterschreibe ich. Und wir haben ja auch ein ganz junges Team bei uns hier in der IFE0. Irgendwie gefühlt sind wir 85% Generation Y und Z. Ja. Aber bei uns spielt das Thema Alter keine Rolle. Wir reden da gar nicht so richtig drüber. Und was mich in der aktuellen Diskussion ein bisschen stört, dass man jetzt versucht, da wirklich so... Ja, wir reden sehr viel über das Thema Alter und Generationen. Ich verstehe auch warum, aber ich finde, es geht in so ein bisschen eine falsche Richtung, weil eben diese Klassifikation, diese mathematische Struktur Alter sehr stark in den Mittelpunkt kommt und für mich auch teilweise untergeht, dass es ja durchaus auch Punkte gibt, wo man auch miteinander und voneinander lernen muss. Da bin ich fest davon überzeugt. Also natürlich war es früher ein Quatsch, dass man gesagt hat, irgendwie die Jungen, die müssen jetzt nur von den Alten lernen. Das ist ein Quatsch, ja. Klar ist es in der anderen Richtung jetzt auch ganz wichtig und gerade jetzt mit den neuen Themen wichtiger denn je. Aber ich denke, wir müssen auch wieder Konstrukte finden, dass dieses gemeinsame Lernen unabhängig von diesem Parameter Alter wieder irgendwie mehr Leichtigkeit bekommt, ohne dass man da sagt, wir machen jetzt ein Special Program für dieses Generation und jenes Generation. Was denkst du darüber? Was sind da deine Gedanken dazu?
Also bin ich ganz bei dir. Ich sage mal, wir erleben heutzutage im Alltag ganz normal hybride Teams. Also wir haben jüngere Menschen, wir haben ältere Menschen, es arbeiten Menschen verschiedener Generationen in Teams zusammen. Ich finde auch, man sollte dieses ganze Generationenthema nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen, vor allem im Teams. Man soll sich aber der Thematik bewusst sein, wenn es in einem Team mit mehreren Generationen mal knackst, dann ist es schön, eine Erklärung zu haben, warum.
Und da treffen halt
ist ja auch ein Lerneffekt, ne? Richtig, genau. Richtig. Da treffen Generationen aufeinander, da treffen Werte aufeinander. Ich sage immer, Erfahrungen muss man machen, die kann man nicht lernen. Ja. Das ist der Vorteil der älteren Kollegen, die dann oft die Erfahrungen auch an die Jüngeren weitergeben. Die Jüngeren kommen mit einem enormen Wissen heutzutage rein. Die wissen in manchen Dingen oft mehr wie wir. Das ist ja auch, dass der Ausbilder eine andere Rolle hat, weil er oft auch von den Lernenden noch was lernt und nicht immer der ist, der Wissen weitergibt.
Genau.
Das ist ja auch ein Rollenwandel. Und so ist es eigentlich in dem Team auch wichtig. Und das ist für mich wieder die Leadership-Kompetenz, solche heterogenen Teams managen zu können auch. Ne? Ich muss Sensoren haben, die mir erklären, warum gibt's denn Konflikte in Teams, vor allem mit verschiedenen Generationen, und ich brauche die Leadership Skills, diese zu handeln, um eben aus diesen Teams auch High-Performance-Teams zu machen, ne? Um eine Teamentwicklung vorantreiben zu können. Da gibt's viele Methoden, Werkzeuge, Hilfsmittel. Wir arbeiten viel mit dem Teammanagement-System, um eben die Persönlichkeitspräferenzen kennenzulernen. Und da spielt das Alter gar keine Rolle, sondern einfach die Persönlichkeitseigenschaften und Charakterpräferenzen der Menschen, um einfach Konflikte schon mal proaktiv entgegenzuwirken, damit man eben hier auch achtsam ist für das Team, für die Teamkollegen, um eben ein Team Richtung High Performance zu entwickeln. Und da bin ich ganz bei dir. Da spielt dann die Generation, das Alter keine Rolle. Es ist oft Erklärungshilfe für die Verantwortung des Teams oder für den Teamleiter, um eben Situationen zu erklären. Aber mit den richtigen Werkzeugen kann man da 100% tolles Team immer formen, wenn man an den richtigen Schrauben auch dreht.
Christoph, du hast ein Programm, da heißt ja Edu for Energy, ne? Mhm. Gibt's da, also mit diesem besonderen Bezug auf Energy, gibt's besondere Themen, die im Energy-Bereich in der Ausbildung heute hochkommen, die dann nicht so diesen Fokus woanders haben?
Ja, also wir sind, als wir 2020 mit der Siemens Energy Ausbildung gestartet sind, haben wir uns überlegt, wir brauchen irgendeinen Hashtag, weil wir wollen ja auch cool sein. Das heißt jetzt nicht, dass uns so der Hashtag cool macht. Aber gerade heutzutage muss man natürlich schon Gedanken machen, wie dreht man auch als Ausbildung auf Social Media auf, egal ob das jetzt Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn. Und so hat sich eben das angeboten, der Hashtag Edu Education for Energy, für Energy, für unsere Siemens Energy. Ja, und was haben wir die ersten Jahre gelernt, was die Inhalte angeht, der Ausbildungen? Und natürlich war es mir wichtig, dass wir uns im Unternehmen als fester Ausbildungspartner etablieren. Und auch da, ne, das ist jetzt nicht, dass ich da führen außerhalb der geografischen Grenzen, aber wir müssen unsere internen Kunden verstehen, so wie wir die jungen Menschen verstehen müssen, weil wir wollen ja in dem stark umkämpften Bewerbermarkt, dass die sich für uns entscheiden, muss ich auch unsere Kunden, also unsere Bereiche, verstehen, die bei uns Auszubildende und dual Studierende bestellen. Mhm. Und so haben wir uns ja viel Zeit investiert, um das Kompetenzmodell für die Siemens Energy Ausbildung aufzubauen. Das heißt, das Kompetenzmodell beschreibt die Kompetenzen, wo unser Geschäft zukünftig benötigt und diese Kompetenzen wir an die jungen Menschen vermitteln müssen. Und es zahlt natürlich auch in unser Alleinstellungsmerkmal ein. Ich sag mal, klassische Ausbildung, das kann jeder. Wenn wir jetzt Löten, Verdrahtungstechnik, all die Dinge, wo die Verordnung vorgibt, das kann jeder. Unser Punkt war hier zu überlegen, was macht uns einmalig und was zahlt für Siemens Energy ein. Und dann kamen solche Themen wie Wasserstoff, wie Power-to-X-Verständnis, wie Cybersecurity. Also all die Themen, die Kompetenzen, wo für Siemens Energy wichtig sind, sind bei uns im Innovationsmanagement erhoben worden. Und das sind die Dinge, wo wir dann praktisch in die Ausbildung mit einbauen. Das ist für mich so die Kür. Die Pflicht ist, die Verordnungsinhalte zu vermitteln. Und die Kür, das sind die Dinge, die in unser Alleinstellungsmerkmal einbezahlen. Und ja, das ist natürlich auch eine Veränderung des Kompetenzmodells. Und ja, das macht uns momentan auch Spaß, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und bringt einen Mehrwert fürs Unternehmen. Die Analogie zu vorhin, Anne, das ist so das strategische Dribbeln, um sich da permanent strategisch auch zu positionieren, um eben ja eine gute Marktposition zu haben, um erfolgreich unsere Kunden zu bedienen.
Aus dem Buchbeitrag eurer Kollegen vom Siemens-Konzern, die ja in unserem Digi-Kompetenzbuch auch geschrieben haben, wissen wir, es gibt ja so eine Art Trendradar und dann versucht man diese Themen dann immer auch wieder zurückzuspielen in die Ausbildung. Kannst du vielleicht uns da nochmal so ein bisschen erklären, wie macht ihr das? Weil das ist ja gar nicht so einfach, also Curricula immer aktuell zu halten, dann neue Themen dazu integrieren. Das widerspricht ja auch so der ursprünglichen Ausbildungslogik und auch, ich sag mal, es dauert immer sehr lange, auch diese Ausbildungsberufe sich dann wirklich bewegen aufgrund der Struktur, die wir da in dem Bereich haben.
Das ist richtig.
Was habt ihr da euch überlegt, um da ein bisschen agiler unterwegs zu sein?
Also wir haben als erstes mal unsere eigene Organisationsstruktur so verändert. Wir sprechen von agilen Formationen. Das sind kleine, agile Projektteams, die wir aus der Organisation rauslösen, aus einer hierarchischen Organisation. Egal, in welchem Standort die sind, egal, in welcher Führungskraft die hängen, die gehen in eine agile Formation rein und treiben das Thema Innovationsmanagement. Und sind auf der Suche nach Technologie- und Geschäftstrends bei Siemens Energy und fragen praktisch verantwortliche Führungskräfte, was sind denn die Kompetenzen, die wir in 3, 4, 5 Jahren brauchen? Mhm. Was sind denn die Kompetenzen, was junge Menschen, Auszubildende, dual Studierende mitbringen müssten? Mhm. Und so sammeln wir praktisch mal den Zyklus, durchlaufen wir alle 12 Monate. Wir sammeln dann diese Trends ein, wir bewerten die Trends. Wir gucken, wo haben wir Kompetenzen, wo müssen wir Kompetenzen aufbauen, priorisieren die Trends und fangen dann praktisch an, diese Trends in unsere Curriculas einzubauen. Parallel betreiben wir den Kompetenzaufbau, weil unsere Ausbilder natürlich die Kompetenzen dann auch mitentwickeln und aufbauen müssen. Und so fangen wir praktisch an, dieses Bildungsprodukt, diese Bildungseinheit zum Beispiel zu Wasserstoff, zu Digital Twin, zu Cyber Security oder auch zu weichen Themen, Persönlichkeitskompetenzen wie Resilienz, die fangen wir dann an aufzubauen und pilotieren die. Und wenn das Ganze erfolgreich läuft, dann fangen wir an, das in der Fläche auszurollen. Also es ist sozusagen cool. Auch ein agiles Projektmanagement und Produktmanagement dahinter.
Hat sich bei euch auch das Wie verändert? Also die Frage, wie ihr diese Themen vermittelt, also das interessiert uns natürlich sehr. Wir beschäftigen uns ja auch ganz viel mit digitaler Weiterbildung wir sehen einfach sehr große Unterschiede. Ne? Da gibt es immer noch ein bisschen die Traditionalisten und ist ja eigentlich sehr schade, weil heute gibt ja das, gerade das digitale und hybride Lernen so viel spannende Möglichkeiten her, um halt auch innovative Themen auch innovativ zu transportieren. Ja.
Ja. Das ist super und ganz wichtige Frage. Das ist nämlich auch so ein Learning wieder zum Thema Mindset. Ich kann jetzt hergehen und die jungen Menschen mit der Pädagogik und Didaktik unterrichten wie vor 20, 30 Jahren. Ich sage jetzt mal ein bisschen provokativ, so wie es die Schulen machen. Wir wundern uns alle, warum die jungen Menschen eigentlich keinen Bock mehr auf Schule haben, warum oft die Qualität der Schule in Frage gestellt wird. Vielleicht liegt es daran, weil man die Pädagogik der letzten 20, 30 Jahre bei den jungen Menschen anwendet. Und wir haben auch gelernt, dass junge Menschen heutzutage komplett andere Lernstrukturen und Lernorganisationen brauchen, wie die Vorgängergenerationen. Und auf die Frage des Wie ist eigentlich das große Alleinstellungsmerkmal, wo ich sage, das möchten wir weiter ausbauen, weil sich die Didaktik massiv verändert. Also die jungen Menschen, es geht schon mal los mit der Raumarchitektur. Wer lernt heute noch gern in Räumen mit dunklem Anstrich, wo alle nebeneinander drin sitzen, wie in so Legebatterien? Das ist keine Raumatmosphäre, wo junge Menschen gern lernen. Also das Stichwort Atmospheric Design, mit dem haben wir uns auch sehr intensiv beschäftigt. Also wie muss für die Generation Z Lernumgebung ausgucken? Und wie müssen die Raum-DNAs sein, um gut lernen zu können? Um kreativ zu sein, um innovativ zu sein? Und da läuft dann natürlich der pädagogische, didaktische Prozess, wo wir eben momentan auch dabei sind, die Didaktik über unser neues Ausbildungskonzept, wir nennen das Ganze SEED, Siemens Energy Experience and Education Design, um hier eben die Pädagogik auch den jungen Menschen anzupassen. Mehr auf Augenhöhe lernen, Peer-Education-Ansätze, Lernzeit, Lernortflexibilität. Das erfordert natürlich eine komplett andere Rolle des Ausbilders, weil der ist in der Regel gewohnt, vorne zu stehen, der Lehrer zu sein, der alles weiß, einen genauen Plan zu haben, wie die nächsten 5 Tage ausschauen und genau zu wissen, was kommt in 5 Tagen am Ende raus. Und das sind eben Lernprozesse, wo wir merken und gelernt haben, das ist nicht attraktiv für die jungen Menschen, sondern eher innovative, agile Lernprozesse. Kreativität muss rein, Lernen auf Augenhöhe. Jungen Menschen lernen sehr gern in Teams, also mit anderen jungen Menschen.
Genau, kollaborativ.
Richtig, kollaborativ. Deshalb distanzieren wir uns erst sehr stark von dem großen Trend des digitalen Lernens, kauf Content von Lehrmittelherstellern und setze den Azubi vorne hin und lass ihn 3 Stunden irgendwas durchklicken. Da gehen wir komplett andere Wege und haben das Ganze seit einem Jahr pilotiert und haben große Erfolge damit. Also man möchte es gar nicht glauben, aber wir haben manchmal Probleme, unsere Azubis wirklich heimzubekommen, weil sie so Bock auf Lernen und auf die Projekte bei uns haben.
Wobei, Christoph, so viel sei gesagt, sagen wir mal, das kollaborative Lernen ist ja kein Widerspruch zwangsläufig auch zum coolen digitalen Lerninhalt, wenn es halt entsprechend gestaltet ist. Also wenn man da an 3D-Lernwelten denkt, wenn man an Serious Gaming denkt, wo man natürlich dann auch so ein bisschen den Spieltrieb der jungen Menschen aufgreift, das kann ja durchaus auch passieren. Ich glaube nur einfach, dass diese Standard Web-based Trainings, wo man da davor Slide für Slide was durchklickt, dass das einfach zu Ende ist. Und
das denke ich auch, ja. Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, die jungen Menschen, die haben natürlich gewohnt aus dem privaten Umfeld und hohe Anforderungen an Gamification und Spiele.
Absolut.
Und um dem in der Bildungswelt gerecht zu werden, lernen in virtuellen Welten und solchen Sachen, ist das schon eine Challenge auf dem Niveau, auch was zu bieten. Ja. Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, das wundert mich bei unseren eigenen Auszubildenden immer, wie wichtig denen schon diese Interaktion und die sozialen Kontakte mit den anderen echten Menschen sind. Deshalb bin ich mal gar nicht so sicher. Ich finde so Gamification, Serious Gaming Elemente sehr sinnvoll als Ergänzung. Aber sagen wir mal, der Hauptfokus des Lernprozesses ist für mich bei uns in der Ausbildung definitiv die Interaktion zwischen den jungen Menschen mit dem Ausbildungscoach, also auch nicht dem hierarchisch geprägten Ausbilder, sondern dem Coach auf Augenhöhe und das Lernen in einem Team von jungen Menschen. Und dann merken wir, dass die beste Potenzialentfaltung stattfindet. Und die Potenzialentfaltung ist für mich eigentlich das Elementare, weil das macht junge Menschen dann zu guten Facharbeitern und vor allem haben sie Spaß am Lernen. Das bringt uns jetzt wieder natürlich zum Anfang. Ich möchte, dass die bei mir aus der Ausbildung rausgehen und Spaß am Lernen haben. Ne? Wir reden vom lebenslangen Lernen. Es wird heutzutage nie aufhören. Und die dürfen nicht rausgehen und sagen, oh, jetzt habe ich es geschafft und jetzt habe ich Ruhe mit Lernen. Ich möchte junge Leute auch motivieren und ja, weiterzulernen und dazu gehört einfach Spaß dazu.
Christoph, haben die jungen Menschen auch die Möglichkeit, zusammen mit anderen hierarchischen Ebenen des Unternehmens zu lernen? So Themen jetzt zum Beispiel wie Cybersecurity, die für alle gelten, dass man vielleicht zusammen mit Top Manager lernt oder lernen sie nur immer in ihrem eigenen Ökosystem?
Also dadurch, dass wir jetzt relativ frisch mit dem neuen Ausbildungskonzept begonnen haben, lernen die jungen Menschen momentan sehr stark in ihrem eigenen Ökosystem, also sprich untereinander mit unseren Ausbildern. Wir laden natürlich schon aus unserem Bereich auch aus anderen Hierarchien Menschen mal ein, Kollegen, Kolleginnen, die dann mit den jungen Leuten mal so eine Art Learning Lesson machen zu bestimmten Themen, um Siemens Energy Produkte, um Siemens Energy Spezifika kennenzulernen oder auch aus bestimmten Bereichen wie Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung, um die Grundideenkonzepte zu verstehen. Das sind so einstündige, wir nennen das Learning Lessons, wo die jungen Menschen dann auch virtuell in Kontakt kommen mit anderen Kollegen, Kolleginnen. Aber in erster Linie fokussieren wir uns auf das eigene Ökosystem, wenn man es so nennen darf, dass die jungen Menschen untereinander lernen. Wie wir das über die nächsten Jahre mal ausbauen und was es da für Möglichkeiten gibt, diesen Lernprozess an bestimmten Stellen auch zu öffnen, das werden wir mit Sicherheit ausprobieren. Bei unseren Kaufleuten wollen wir zum Beispiel auch dieses Jahr mal so eine Energy-Woche machen, wo eben höherrangige Kollegen, Kolleginnen, den jungen Menschen mal was erzählen zum kaufmännischen Themen von Siemens Energy. Das wird so der erste Versuch werden und da sind wir gespannt, wie erfolgreich das uns gelingen wird hier. Mhm.
Du hast jetzt schon gerade so ein bisschen auch angedeutet, also die Herausforderungen, die werden eigentlich eher größer, das Anspruchsdenken ist auch höher, was man von guter Aus- und Weiterbildung erwartet. Braucht es dafür nicht eigentlich auch, sag mal, Ökosysteme, wo man sagt, man arbeitet mit unterschiedlichsten Bildungspartnern aus dem öffentlichen Bereich, aus der Privatwirtschaft zusammen, um dann gemeinsam auch sich die Bälle zuzuspielen und an der richtigen Stelle dann auch Mehrwert zu adden? Wie weit seid ihr bei Siemens Energy mit Bildungsökosystemen?
Ist ein super Punkt, weil das ist genau das, was ich meinte mit dem Ökosystem. Also ich habe ein ganz, ganz tolles Netzwerk, für was ich auch sehr, sehr dankbar bin, mit vielen MDAX und DAX 40 Ausbildungsleitern. Wir sind so eine informelle Runde. Es ist kein offizieller Roundtable und irgendwie von einem Verband gemacht, dass wir miteinander reden. Das ist einfach, ja, agieren im Ökosystem. Das ist schön, dass das die anderen Kolleginnen und Kollegen da auch so sehen. Wir sind eine Runde von 15 bis 20 Ausbildungsleitern. Wir tauschen uns alle 2-3 Monate informell aus. Wir laden uns ein, wir machen Austausch zu diversen Herausforderungen im Bildungsbereich. Wir lernen voneinander. Wir haben da sehr offenes und vertrauensvolles Verhältnis. Man sagt und spricht auch über Fehler, die passiert sind. Wir tauschen uns über das Thema Bewerbermarkt, Recruiting aus, Ausbildungsprozesse, Didaktik, Pädagogik. Ja, und da lernt man voneinander. Und mir persönlich ist es auch wichtig, schön, dass es nach Corona jetzt wieder geht, regelmäßig andere Ausbildungen zu besuchen. Man kann von jeder Ausbildung was lernen, egal ob das ein großes oder kleines Unternehmen ist. Stimmt. Wir arbeiten stark mit Lehrmittelherstellern zusammen, tauschen uns da offen aus, um die Themen voranzutreiben. Also mir ist es sehr wichtig, dass wir in diesem Bildungsökosystem ein fester, aktiver Player sind. Und nur dort, wenn man Präsenz ist, dann ist es auch möglich, von außen nach innen Impulse mitzunehmen. Ne? Das ist das Thema Mindset und Führen von außen nach innen. Ja, und das bringt uns Geschwindigkeit und natürlich auch Innovationskraft. Natürlich erzählt man dann auch was von den eigenen Gedanken, aber da bin ich jetzt auch nicht so positioniert zu sagen, es darf keiner wissen, was wir tun.
So entsteht die Innovation.
Richtig, genau. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, so ein Ökosystem zu haben und Kolleginnen und Kollegen Schnittstellen zu haben, die das genauso sehen. Und der Austausch, ja, unterm Strich gestalten wir die Bildung in Deutschland, die Ausbildung in Deutschland, um das ist schön in so einem System arbeiten zu können. Und deshalb öffnen wir auch die Wertschöpfungsketten. Es gibt Dinge, die ich bewusst outsource, weil das können andere genauso gut wie wir, die muss ich gar nicht selber machen. Aber dafür lege ich Wert, dass wir so Themen wie Wasserstoff, Cybersecurity, Resilienz dann selber machen, weil das dann eben in unser Alleinstellungsmerkmal einbezahlt.
Mhm. Und uns freut's, dass du so offen über all das sprichst, ja. Du lebst es ja wirklich richtig toll vor. Wir kommen so langsam zu unseren Abschlussfragen, lieber Christoph. Ich darf dir Frage Nummer 1 stellen, und zwar würde ich gern von dir jetzt noch wissen, ganz allgemein überhaupt, was sind so die 3 Themen, die für dich in nächster Zeit oberste Priorität haben werden? Also nicht nur bezogen auf die Ausbildung, sondern generell für dich, gesellschaftlich, wirtschaftlich. Such dir aus, auf welcher Flughöhe du antworten möchtest.
Ah, das ist sehr umfangreich. Nee, also generell ist es beruflich bezogen bei mir wichtig, in meiner Organisation mit meinem Team, die Kollegen in Deutschland und auch die internationalen Kollegen, Kolleginnen der Siemens Energy Ausbildung, dass wir weiter an dem Thema Mindset arbeiten, weil wie wir gesagt haben, das ist ein Prozess. Und für mich ist es wirklich elementarer Erfolgsfaktor, mittellangfristig. Und den Prozess möchte ich weiter vorantreiben, dass wir hier erfolgreich in die Zukunft weitergehen können. Dann ein zweiter wichtiger Punkt, dass mit dem, was wir tun bei einer Siemens Energy Ausbildung, uns sehr stark in das Siemens Energy Geschäft mit verzahnen. Das heißt, ich möchte weiter daran arbeiten, wichtiger und elementarer Bestandteil zu sein bei einer Siemens Energy mit der Bildung, mit den Kompetenzen, wo wir den jungen Menschen liefern. Weil ja, wir sind ein Unternehmen und wir haben die Herausforderungen wie Fachkräftemangel etc. Und da ist es mir sehr, sehr wichtig, dass wir mit unserer Organisation erfolgreich das Ganze mit unterstützen. Mhm. Ja, und der dritte Punkt, ich sage mal, das verlässt ein bisschen das Berufliche, das geht so ins Allgemeine, dass wir das Thema Resilienz, das ist ein Thema aus dem Steckenpferd von mir persönlich, dass man da zum einen persönlich für mich weiter die Kompetenzen da aufbau und Erfahrung sammeln darf in dem Bereich, aber natürlich auch, dass das ausstrahlt in die Organisation, weil wir sind in einer Veränderung. Wir sprechen von unserer Ausbildungstransformation. Mir ist wichtig, dass das komplette Team gesund durch diese Veränderung durchgeht. Wir bewegen uns viel außerhalb der Komfortzone momentan. Das strengt an. Und das wird einfach auch lernen außerhalb der Komfortzone Spaß zu haben, und da ist Resilienz für mich die Schlüsselkompetenz dazu, und dass ich persönlich, aber auch mit dem Team gemeinsam das so vorantreibe, dass wir gut durch die Veränderung, durch die Transformation kommen. Wären für mich so die drei Wünsche.
Super, lieber Christoph. Also ich habe die Ehre, die letzte Frage stellen zu dürfen und würde gern wissen, wenn du jetzt Empfehlungen abgeben könntest, die besten oder die wichtigsten 3 Future Skills, die man lernen sollte. Was würdest du da sagen?
Oh, das ist natürlich schwierig. Was sind die großen 3 Future Skills? Also ich glaube, das Thema Leadership ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Man spricht viel drüber, weiterentwickeln und schärfen der Leadership Skills. Weil das ist für mich die Grundlage, dass künftig Organisationen, Teams gut funktionieren, um erfolgreich zu sein. Die zweite Kompetenz ist, sage ich mal, verbunden mit dem letzten Wunsch als Future Skill, Resilienz, ist für mich, wie gesagt, eine Schlüsselkompetenz. Da geht es um Gesundheit, da geht es um Work-Life-Balance, das geht in Familie rein, das betrifft jeden persönlich, aber auch Organisationen und Teams. Und jemand, der ein Team verantwortet, ja, hat Verantwortung für die Menschen und auch für deren Gesundheit. Und deshalb ist für mich die zweite essentielle Future Skill Thema Resilienz, wo ich hier auf jeden Fall mit einbringen wollen würde. Ja, und die dritte Kompetenz für Future Skill ist dann, ja, da schließt sich der Kreis, das ganze Thema Gestalten digitale Transformationen. Und da gehört für mich auch das ganze Thema dazu, Strategie. Das heißt, wie baue und gestalte ich Strategien in der digitalen Transformation, um Unternehmen, Teams erfolgreich zu machen?
Lieber Christoph, richtig spannend. Edu4Energy, wir haben heute sehr viel gelernt. Vielen Dank für diese ganz tollen, spannenden Einblicke und vor allem konkreten Einblicke rund um digitale Skills und auch Mindset für den Energiebereich. Ganz lieben Dank.
Ja, der Dank kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung. Hat riesig Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank. Weiterhin gutes Gelingen mit der Podcast-Reihe. Und vielleicht sieht man sich mal wieder. Vielen Dank fürs dabei sein dürfen.
Also Christoph, ich sage jetzt auch Dankeschön. Das war heute das Gespräch mit dem Mann, der auf Augenhöhe mit Resilienz durch den Dschungel der digitalen Transformation mit dem coolen Hashtag Edu4Energy dribbelt. Das war das Gespräch heute mit Christoph Kunz, Global Head of Vocational Education and Training bei Siemens Energy. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für jemanden, der ebenso spannend erzählen kann wie unser Christoph heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast@i40.de schicken mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast. Ja, wir haben auch einen coolen Hashtag. Kannst du dann auch verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und diejenigen, die öfters mal dabei sind, die wissen es ja, Philipp und ich, wir machen Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kork.